beliebt, vielleicht wie die Apostel, weil sie unbekannt ist. Ich denke an den Apostel Paulus, wohlbekannt und unbekannt, so ist die Bergpredigt. Die Leute in der Friedensbewegung, sie lieben die Bergpredigt. Make love, not war, I just can't stand the neighbor next door, sagen wir auf Englisch. Während des Vietnamkrieges hat man dieses Lied gesungen, macht Liebe nicht Krieg. Ich habe kann nur meinen Nachbarn nicht aushalten. Das ist das Problem. Man sieht hier gewisse Inhalte in dieser gewaltigen Predigt, mit denen man einverstanden ist, aber verwirklicht diese Prinzipien nicht im eigenen Leben. Man erwartet von dem anderen, dass er das tut. Man erwartet das komischerweise von Nationen und von der Gesellschaft im Allgemeinen. Aber diese Predigt ist beliebt, weil sie unbekannt ist im Wesentlichen. Ich habe einmal mit einem geredet, ich fragte ihn, wissen Sie mit Sicherheit, dass Sie in den Himmel kommen, wenn Sie sterben? Er sagte, jawohl. Ich sagte, oh wirklich? Können Sie mir erzählen davon? Er sagte, ja, ich lebe einfach ordentlich nach der Bergpredigt. Und ich dachte, lesen wir die gleiche? Der Archbishop of Canterbury schrieb einmal in einem Zeitungsartikel, dass es unmöglich wäre, die Staatsgeschäfte Großbritanniens auf der Grundlage der Bergpredigt zu führen wäre, weil die Nation dem König, das heißt dem König Jesus, nicht treu ist. Wenn wir schon an diesen Abend, in diesen Abendstunden über diese gewaltige Predigt nachdenken werden, es ist wichtig, heute Abend ein bisschen Hintergrund vor Augen zu führen und ein bisschen über das Buch Matthäus Evangelium zuerst zu reden. Und ich möchte nicht über das ganze Buch reden, aber das, was dieser Predigt vorausgeht. Denn in Matthäus Evangelium sieht man große Abschnitte von zusammengewürfelten Geschichten, Vorträgen, Wundern und so weiter. Und die sind geordnet, eigentlich, sie sind geordnet nicht irgendwie chaotisch oder nicht einmal in allen Einzelheiten chronologisch. Nein, Matthäus schreibt verschiedene Sachen und stellt sie so zusammen, dass er verschiedene Themen behandeln kann. Und am Ende jeder dieser großen Abschnitten steht eine Predigt. Und die Predigt fasst zusammen das, was in voraus beschrieben wurde in den vorhergehenden Kapiteln. Wenn man Matthäus Evangelium liest, man beginnt mit einem Stammbaum gleich am Anfang und im Gegensatz zu dem Stammbaum von Lukas Evangelium geht dieser nicht ganz zurück bis auf Adam, denn Matthäus hat es nicht vor uns, den Menschensohn vor Augen zu führen, den Sohn Adams, der Sohn des Gottes, sondern hier ist der Messias, hier ist der König Israels vor Augen geführt. Und dieser Stammbaum beginnt mit den zwei großen Stammvätern. Abraham, der Stammvater des jüdischen Volkes, in dem alle Völker eines Tages gesegnet würden. Aber auch David, der Stammvater der jüdischen Könige. Und Jesus ist Sohn Abrahams und Same Davids. Josef ist in Matthäus Evangelium im Brennpunkt, nicht Maria, wie in Lukas Evangelium. Immer wieder wird Josef hier Führung vom Herrn bekommen. Josef verantwortlich für seine Familie. Josef eigentlich derjenige, der das Recht hatte, zu herrschen als König, wenn seine Familie nicht disqualifiziert gewesen wäre. Man liest im Buch Jeremia, man sieht, dass der große König Konya oder Jekonia, wie sagt man das auf Deutsch, es gibt einige Möglichkeiten, seinen Namen zu sagen, einige Variante. Der Prophet sagte, dass kein von seinem Nachwuchs, kein von seinem Nachkommen auf dem Throne David sitzen würde. Und so, man hat ein großes Paradoxum in der Schrift. 2. Samuel Kapitel 7 verheißt David, dass einer seiner Nachkommen auf dem Thron sitzen wird. Und dann einem der Könige in der königlichen Linie wird verkündigt, dass er und kein seiner Nachkommen jemals auf dem Thron sitzen würde. Wie wird Gott diese Verheißung erfüllen? Es ist wirklich Tatsache, keiner von dem Nachkommen von Konja ist jemals auf dem Thron gekommen. Es war Josef, der in seiner Linie stand. Danke sehr. Und Josef ist auch nicht auf den Thron gekommen, obwohl er das Thronrecht hatte. Gott stand nur eine Möglichkeit übrig, seine Verheißung an David zu erfüllen und seine Gerichtsverheißung an Konja. Und das war, dass der König Jesus durch Jungfrauengeburt auf den Thron Davids kommt. Er hatte das Recht wegen seinem Stiefvater Josef. Durch Josef bekam er das Thronrecht, Matthäus Evangelium. Aber er ist eigentlich nicht sein Nachkomme. Matthäus Evangelium beginnt mit Problemen. Gott schickt seinen verheißenen Messias in diese Welt. Und der Messias, im Gegensatz zu dem, was viele Christen denken, ist eine politische Figur. Ist ein König, ein Politiker. Und er kommt in diese Welt und ein anderer Politiker hört von seinem Kommen. Und das ist ein Problem. Es gibt zwei Fürsten. Ein Fürst dieser Welt, der die Fürsten dieser Welt animiert und ihnen Macht gibt. Und es gibt den Fürsten, den Herrn Jesus. Er kam in diese Welt und Herodes sah in Jesus ein Usurpator, ein seines Thrones, jemand, der seinen Thron an sich reißen will. Und so er versucht, den neugeborenen König zu töten. Matthäus Evangelium erzählt dann die Geschichte von dem großen Herold des Königs, von Johannes dem Täufer. Er kam, um einen Weg zu bereiten, dem Herrn Jehova, dem Herrn Yahweh. Eben wie damals ein Kaiser, sein Weg wurde bereitet in eine Stadt oder zu einem Volk, hatte Johannes die Aufgabe, das Volk zu bereiten für ihr Herr. Damals, es war etwa wie heute in Nepal, wenn der Kaiser oder der König von Nepal ein Städtchen besucht, dann werden alle Häuser angestrichen, zumindest die Fassade, wo er das sieht von der Straße. Alle Hunde werden vergiftet. Alle Bettler aus der Stadt getrieben, der König kommt, man bereitet seinen Weg. Damals hat man die Straße geebnet und alle Schlaglöcher, ich weiß nicht, ob sie Schlaglöcher hatten, wie man heute in Ostblockländern hat, aber weißt du, es gab doch Unebenheiten in der Straße. Und das geziemt sich nicht, dass der große Kaiser kommt mit seiner Krone und auf einmal sein Streitwagen trifft ein Schlagloch und dann, oh, und seine Krone. Das geht doch nicht. Und so, man hat den Weg geebnet. Johannes hatte die Aufgabe, ein Volk vorzubereiten, einen Weg vorzubereiten in ihr Herz hinein. Ebnet einen Weg für Gott. Und es hieß nichts anderes als Umkehr. Was wir sagen heute, Bekehrung. Ein Herz, ein Leben bereit zu machen für den Eingang des Königs. Man sieht das so gut bei einem Zacchaeus. Zacchaeus erinnert mich an mich, wenn ich denke an die Tante, die kam zu besuchen an der Universität. Weißt du, die Tante kommt und sie ist nicht erwartet. Und, Und das Zimmer, weißt du, das im Studentenheim sieht ziemlich aus, gell? Und sie möchte kommen und das Zimmer sehen und all das. Und man holt sie am Bahnhof ab und dann man geht da zur Uni, dem Studentenheim entgegen. Man denkt immer wieder, na ja, wie wird das sein, wenn sie mein Zimmer sieht? Und man sagt, na ja, Tante Doris, weißt du, es sieht ziemlich aus bei mir daheim. Einiges ist nicht in Ordnung. Und Zacchaeus, unterwegs mit dem Herrn Jesus, unterwegs nach Heim, er sagt, oh Herr, wenn ich jemanden betrogen habe, ich werde es vierfach wieder erstatten. Und ich gebe die Hälfte meiner Habe an die Armen. Wisst ihr, was das ist? Das ist genau, was Johannes gemeint hat. Den Weg bereiten, dass der Herr kommen kann zu einem. Und Johannes auf nationaler Ebene. Tut Buße war der erste Teil seiner Botschaft. Und das Nachwort, denn das Reich der Himmel ist euch nahe gekommen. Der König kommt. Matthäus beschreibt weiter in Kapitel 3 die öffentliche Salbung des Königs, wie er mit dem Öl des Geistes gesalbt wird bei seiner Taufe. So was Gewaltiges. Auf einmal wird der Heilige Geist sichtbar und die Stimme des Himmels hörbar. Und Gott sagt, das ist mein Sohn, das ist der Mann für meinen Thron. Aber wie wird der König auf seinen Thron kommen? Wird er wie übliche Politiker zu der Marktstellung kommen? Der Fürst dieser Welt ist dort, ihm zu begegnen. Er sagt, oh, du bist der Sohn Gottes. Das hat mehrere Bedeutungen, Geschwister. Mehrere Bedeutungen. Nicht nur Gott Sohn. Nicht lediglich der ewige Sohn des Vaters. Sohn Gottes ist auch der Titel des Königs. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du der Messias bist, wenn du der rechtsmäßige König Israels bist, du brauchst nur dich niederwerfen vor mir, meine Macht und Autorität anerkennen. Ich habe sie bekommen. Ich gebe sie, wem ich will. Hier, ich zeige dir alle, die ganze Herrlichkeit von allen Weltreichen in einem Augenblick. Das ist deins, wenn du mich anerkennst. Oh, liebe Leute, das gleiche Lied wurde gesungen, Menschen, durch die ganze Weltgeschichte. Du brauchst nur seine Macht, seine Autorität annehmen. Und er bereitet viel für dich vor. So sind sehr viele Politiker an ihre Machtstellungen gekommen. Nein, so wird er nicht seinen Thron besteigen. Kapitel 4 erzählt, wie ein großes Licht in Galiläa leuchtet, ein finsterer Ort. Und Jesus predigt das Evangelium des Reiches, Kapitel 4. Und er redet über den Eingang ins Reich. Das Reich der Himmel ist euch nahe gekommen. Inwiefern war das Reich der Himmel ihnen nahe gekommen? Ja, der König selbst stand in ihrer Mitte. Wie man liest in Lukas Kapitel 17, Vers 20 bis 25, Jesus sagt, wenn es geht um das Kommen des Reiches, dieser ganze Abschnitt von Lukas behandelt diese Thematik. Wann kommt das Reich Gottes, wollen die Pharisäer wissen. Er antwortete ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich bin froh, dass es so übersetzt ist. In den englischen Übersetzungen liest man, the kingdom of God is in you, is in euch. Und weißt du, das passt sehr gut mit der Philosophie vieler Leute über den Königreich Gottes. Weißt du, wie ein kleines Funken von Gott ist in jedem, gell? Das Königreich Gottes ist in euch. Vergesst ja nicht, liebe Geschwister, zu wem er redet hier. Zu gottlosen Pharisäern. Der Herr Jesus sagt nicht, das Königreich Gottes ist in euer Herz, euch Pharisäer. Nein, das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Denn mitten unter ihnen war der König selbst. Und so, man wird nicht sagen, siehe hier, siehe dort, da kommt das Reich. Denn das Reich war schon da. Angeboten in der Person des Königs selbst. Und wenn man weiterliest, er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort, geht nicht hin, folget auch nicht. Denn gleich wie der Blitz blitzend leuchtet, von einem Ende unter den Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, also wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Er wird kommen. Ja, das Reich kam. Das Reich Gottes war ihnen nahe gekommen, aber das Reich Gottes wird eines Tages sichtbar mit großer Herrlichkeit kommen, wenn der König wiederkehrt mit seinen heiligen Engeln in seiner Herrlichkeit. Aber er bot ihnen das Reich Gottes an. Und sie sollten sich vorbereiten, sie sollten Buße tun, denn der König war da mit seinem Reichsangebot. Aber das Reich der Himmel kam nicht nur mit Worten, sondern wie Paulus sagt, mit Kraft. Schauen wir Kapitel 4 am Ende, Vers 23. Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien, und sie brachten zu ihm alle Leidenden und die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren. Und dann nimmt er drei Beispiele heraus, um uns die Macht des Reiches Gottes, die Macht, diese Botschaft, die er verkündigt hat, von dem kommenden Reich vor Augen zu malen. Drei Beispiele. Sie waren behaftet mit Krankheiten und Leiden und Besessene und Mondsüchtige, oder besser übersetzt, Epileptiker und Gelähmte, und er heilte sie. Überlegt mal einmal, was diese drei Krankheiten bedeuten in Wirklichkeit. Besessene. Das sind Menschen, die Gewalt über ihren eigenen Geist verloren haben. Sie werden von einem fremden Geist beherrscht und sind zumindest hin und wieder nicht in Kontrolle, sie verlieren die Herrschaft über sich. Sie sind einem Geist ausgeliefert. Die werden geheilt. Ein Epileptiker, das ist ein Mensch, der die Herrschaft über sein Gehirn verloren hat. Es gibt so viel Energie und solche Impulse, er wird so überwältigt, sein ganzer Körper durchgerüttet, zerrüttet von den Auswirkungen eines Gehirns, das außer Kontrolle geraten ist. Und dann Gelähmte werden geheilt. Das sind Menschen, die Herrschaft über ihre Glieder, über ihre Körper verloren haben. Und ich finde diese drei furchtbaren Krankheitsfälle oder Leiden sehr interessant. Als Anlass für die Bergpredigt. Wenn Menschen die Gewalt, die Herrschaft über ihr Geist, über ihr Gehirn, wie sie denken, wie ihr Gehirnfunktion und über ihren Körper verlieren. Denn liebe Geschwister, die Bergpredigt, hier werden wir sehen, wie das Königreich der Himmel seine Gewalt ausübt über den Geist, über das Denken und über die Triebe und die Körper eines Menschen. Er heilte sie. Und dieses Wort heilen hat in der Bibel in der griechischen Sprache eine wunderbare Bedeutung. Zweideutig ist das Wort. Es heißt gesund machen. Es heißt zugleich retten. Und die Errettung in Verbindung mit dem Königreich der Himmel ist Gottes Herrschaft über mein Geist, über mein Verstand und meine Seele und über meinen Körper. Die Bergpredigt ist das Manifesto des Königs. Der König stellt sein Regierungsprogramm vor. Und sein Programm unterscheidet sich von Politikern allgemein. Die Rede ist nicht hier von Strukturveränderungen, von Äußerlichkeiten, sondern von dem innerlichen Leben eines Menschen. Die Rede ist nicht in erster Linie von Großtaten oder Taten überhaupt, sondern von Reinheit des Herzens und von der Motivation im Hintergrund. Nicht so sehr von Physisches und von Politik, sondern mehr von Sittlichkeit und Ethik. Nach dem Motto, was Menschen sind, wird bestimmen, was sie tun. Der Charakter eines Menschen ist hier im Vordergrund. Und wenn man die Predigt einmal vor Augen führt, ihr bekommt übrigens morgen auch euer Überblick über die Bergpredigt. Ihr braucht heute Abend nichts abschauen. Es wird klarer sein, wenn es auf euer A4-Blatt steht. Die Predigt beginnt eigenartig. Jesus nimmt Platz, er setzte sich und er hat begonnen zu reden. Und die Predigt endet ungefähr auch gleich. Kapitel 5, Vers 1. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Manchmal, wenn wir bei der Tischgemeinschaft, wir lesen die Schrift öfters, wir haben Familienandacht, und manchmal mache ich Familienandacht über den Abschnitt, den ich gerade studiere. Ich möchte das alles verarbeiten durch Kindergehirne. Das ist manchmal interessanter. Meine Kinder haben bei dieser Stelle begonnen, spontan zu lachen. Und ich habe einen der kleinen Buben gefragt, warum lachst du? Er sagt, das ist so griebig, sagt er. So lustig, wie das hier steht in der Bibel. Ich sagte, wieso? Ja, als er sich gesetzt hat, traten seine Jünger herzu und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Er tat seinen Mund auf. Ich sagte, Freund, es gibt genügend Brüder in unserer Versammlung. Sie stehen auf und reden so. Und niemand versteht, was sie sagen wollen. Weißt du, das ist die erste Regel in der Verkündigung des Wortes Gottes. Wenn du deine Geschwister liebst, Brüder, steh auf, tu deinen Mund auf, bevor du redest. Aber er setzte sich und redet. Wenn du einen Bibelabschnitt liest, dann schau, wie er beginnt und wie er endet. Denn Bibelabschnitte sind wie Häuser. Meistens hängt der Schlüssel da vorne in der Tür oder hinten. Er setzte sich und redete. Und die hintere Tür sieht etwa ähnlich aus. Kapitel 7. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wie haben die Schriftgelehrten gelehrt? Sie setzten sich. Sie redeten ex cathedra. Vom Stuhl redeten sie. Am liebsten von dem Stuhl Mose. Hier ist offizielle Verkündigung. Zu dieser Zeit offizielle Verkündigung fand statt im Stuhl. Man redete und sprach vom Stuhl sitzen, wie der Papst, wie man offiziell reden will. Und hier ist die offizielle Lehre unseres Herrn. Seine offizielle Verkündigung. Das, was er hier sagt, hat offiziellen Charakter. Er redet in seiner Eigenschaft als Schriftgelehrter wirklich. Hier legt er die, im Wesentlichen führt er uns das Gesetz Gottes vor Augen und einem Leben, und ein Leben diesem Gesetz entsprechend. Zweitens redet er als König selbst. Er redet zu seinen Jüngern. Liebe Geschwister, er redet hier nicht in erster Linie zu den Volksmengen. Er redet in Anwesenheit der Volksmengen, aber er redet zu den Jüngern. Diese Verkündigung, diese Lehre setzt göttliches Leben voraus. Hier ist nicht Verkündigung, wie du in das Reich Gottes eingehen kannst, obwohl ich diese Bergpredigt auch mit Frucht, auch fruchtbar auch benutzt habe, zu evangelisieren. Wenn das auf dem Plakat steht, heute Abend redet Fred Colvin über die Bergpredigt und das Thema heißt, die Bergpredigt zeigt uns den Eingang in das Himmelreich. Das sind immer die meisten Leute, die wollen hören, was die Bergpredigt sagt. Aber ich zeige ihnen, was das Gesetz sagt über ihr Leben. Und über den Eingang in das Himmelreich. Aber das Thema eigentlich, es geht hier um die Jünger des Herrn, die ihm nachfolgen wollen. Glückselig die Armen im Geiste. Glückselig. Die Armen im Geiste, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden, um meinetwillen, freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Glückselig, happy, glücklich, die Armen, die Trauernden, die Demütigen, die Hungernden, die Verfolgten. Es ist, als ob Jesus zum Schaufenster des Lebens kommt und er verändert alle Preisetiketten. Die Welt hat eine andere Bergpredigt nach Philipps. Glückselig die Macher, denn sie werden erreichen etwas in dieser Welt. Glückselig die Hartgesottenen, die Kaltberechnenden, denn sie lassen sich von dieser Welt nicht verletzen. Glückselig die Schimpfer, denn sie setzen sich durch. Glückselig die Gleichgültigen, denn ihre Sünden bedrücken sie nicht. Glückselig die Verweltlichten, denn sie kennen sich aus. Glückselig die Unruhestifter, denn sie fallen auf. Die erste Lektion hier bei der Vorstellung des Reichsprogramms des Herrn, die erste Lektion in Staatsbürgerschaftskunde betrifft den Charakter der Untertanen im Königreich. Der große König, der im 4. Kapitel sein Königreich angekündigt hat, setzt sich nieder, redet ex cathedra und mit königlicher Vollmacht, er redet über den Charakter seiner Jünger. Er wirft die Frage, es wirft eine Frage auf. Er redet zu den Jüngern. Wer ist gemeint hier? Eingangs wollen wir uns die Frage stellen, wer ist gemeint in dieser Predigt? Ich kenne Leute, die sagen, ich bin kein Jünger. Ich bin ein Kind Gottes. Ja, ich meine, der Stern auf ihrem Auto hätte sie auch nicht als Jünger des Herrn verraten. Aber in ihrer Gotteskindschaft möchte ich nicht in Mitleidenschaft ziehen. Aber das wäre so etwas zu sagen, ich bin nicht Ehemann meiner Frau, ich bin Vater meiner Kinder. Ich bin nicht Vater meiner Kinder, ich bin doch Sohn meines Vaters. Ich bin nicht Sohn meines Vaters, ich bin Amerikaner. Ja, einmal habe ich gesagt, es tut mir leid, ich bin Amerikaner, als ich einen Fehler machte bei einem Vortrag und einer hat dazwischen gerufen, ah, du brauchst bei uns nicht beichten, Fred, aber bereuen darfst du schon. Wie bitte? Ja, ja, er kann nichts dafür. Wer ist hier gemeint? Die Jünger. Manche Werteausleger deuten auf den jüdischen Charakter dieser Predigt und sagt, sie betrifft der Versammlung nicht. Die Gemeinde ist hier nicht im Bild. Hier seien die Juden in erster Linie gemeint und die Predigt hat besonders in dem tausendjährigen Reich seine Gültigkeit. Mache ich eine kurze Abstecher. Wenn wir denken an die Kirchengeschichte, wie wäre das gewesen, wenn man in dem apostolischen Glaubensbekenntnis, was jeder Christ sozusagen auswendig gekannt hat durch die ganze Kirchengeschichte, was, wenn man einen kleinen Zusatz gemacht hätte? Ich glaube, dass die Bergpredigt mir gilt. Und ich möchte nach bestem Wissen und Gewissen und mit Gottes Hilfe so leben. Was, wenn das in dem apostolischen Glaubensbekenntnis wäre? Hast du bemerkt, dass in dem apostolischen Glaubensbekenntnis überhaupt kein Wort über die Lebensführung eines Christen steht? Das ist auch offensichtlich in der Kirchengeschichte. Wie sie sich gegenseitig niedergemetzelt haben, weil sie eben nicht nach der Bergpredigt gelebt haben. Ja, es ist vielleicht ein trauriges Kommentar über die Christenheit allgemein. Sie lebten zumindest, als ob die Bergpredigt zu ihnen nicht spricht. Als ob die Bergpredigt von einem ganz anderen Haushalt war. Ich redete mit einem Bruder in Westerwald Sonntagnachmittags. Weißt du, wie das ist nach der ersten Stunde, du gehst nach Hause und man mästet sich eine Weile und dann wird man müde. Und man ist auf Besuch, kann sich nicht niederlegen und die Verkündigungsstunde kommt bei, was machen wir jetzt, gell? Du wirst nicht glauben, wie viel es gesündigt wird, gerade in den Stunden nach dem Abendmahl, gell? Nachdem man am Tisch des Herrn war, in dieser Limbo-Zeit, gell? Was tun wir? Ich sagte ja, reden wir über die rhetorische Struktur von der Bergpredigt. Und der Bruder sagte, okay. So ich sagte, hol mir Tapeten. Und wir haben Tapeten gehabt, ein großes Stück. Und wir haben die Bergpredigt durchgearbeitet. Und weißt du, was er mir gesagt hat? Ein verantwortlicher Bruder tut Verkündigungsdienste seit Jahren. Er sagte, ich habe die Bergpredigt nie gepredigt. Ich sagte, oh, wirklich? Ich habe die Bergpredigt nie studiert. Er sagte, wirklich? Wieso? Er sagte, ja, weil hier in der Gegend meint jeder, es betrifft uns eh nicht. Man sagt, dass das nicht passiert, aber das passiert, Brüder. Und du sollst aufpassen, bevor du ein Stück des Neuen Testaments nimmst und sagst, das sind für andere Leute, das sind nicht für uns. Oh, wenn Christen nur nach diesen Grundsätzen leben würden. Manche kommen mit der Einwand, das ist eigentlich für die Juden, das ist eigentlich für eine andere Zeit. Was sollen wir dazu sagen? Zunächst ja. Matthäus hat die besondere Aufgabe, den verheißenen König vor Augen zu führen, um denjenigen, der Davids Thron eines Tages besteigen wird. Zunächst seine Person, dann die Beglaubigung seines Machtanspruchs, die Wunder und dann die moralischen Prinzipien seines Königreiches. Ja, das war ein wichtiges Thema im Alten Testament, das ist ein wichtiges Thema im Matthäus-Evangelium. Das sind die Prinzipien, nach denen man leben wird in dem tausendjährigen Reich. Hier haben wir des Königs vorzeitige Regierungserklärung für das tausendjährige Reich. Wenn Gerechtigkeit hier auf Erden waltet, aber ist nur das Königreich auf dieser Erde, wenn das Königreich kommt vor Augen? Nein, überhaupt nicht. In erster Linie hat diese Predigt den gegenteiligen Charakter. Er sagt zum Beispiel, ihr seid das Licht der Welt. Wie kann er das sagen? In Johannes Kapitel 9, Vers 5 sagte er, während ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Diese Predigt setzt die Abwesenheit des Königs voraus. Nicht seine Anwesenheit. Glückselig, wenn ihr verfolgt seid. Und glückselig die Verfolgten. Meint ihr, dass seine Jünger verfolgt werden im tausendjährigen Reich? Nein, die Abwesenheit des Königs ist vorausgesetzt. Gott hat einen besonderen Titel in dieser Predigt. Ich glaube, 23 Mal wird er genannt. Euer Vater. Ist das der Titel Gottes, der das tausendjährige Reich auszeichnet? Dann sagt man, hier ist reines Gesetz. Nur Gesetz. Man findet hier keine Kraft, die Prinzipien dieser Predigt zu halten. Oh, wirklich? Jesus redet immer wieder von Gebet in dieser Predigt. Und von einem Vater, der weiß, was wir brauchen, bevor wir es bitten. Und dass wir inständig bitten sollen. Und er wird uns geben. Die Kraft des Gebetes ist uns vor Augen gemacht. Und du liest die Parallelstelle in Lukas-Evangelium. Und er sagt noch etwas. Er sagt, bittet, und er wird euch den Heiligen Geist geben. Und das war die Bergpredigt. Die Bergpredigt redet von der Kraft des Gebetes und von dem und von der Person des Heiligen Geistes, der kommen sollte zu den Gläubigen, und es gibt keine Kraft. Leute sollten ihre Bibel ein bisschen genauer anschauen. Diese Predigt ist das Regierungsprogramm des tausendjährigen Reiches. Ja, das stimmt. Aber in erster Linie, wie man lebt im Hinblick auf das kommende Reich. Wo das tägliche Gebet, nachdem man bittet um das erste Anliegen, und das ist die Heiligkeit des Namens Gottes, das zweite Anliegen ist, oh, möge dein Reich kommen. Das ist mir wichtiger als mein tägliches Brot. Hier ist das Leben in der Spannung, der Abwesenheit, das Leben in der Abwesenheit des Herrn Jesus, in der Erwartung seines kommenden Reiches. Manche haben gesagt, na ja, diese Predigt ist nicht allzu praktisch. Nicht praktisch? Ich rede hier ist von ein paar Mantel, von Mantel. Jemand bittet um deinen Mantel und was passiert, wenn jemand dich auf den Backen schlägt? Das kommt mir sehr praktisch vor. Sehr praktisch. Und die Rede ist, und es kann nicht gehalten werden, schreibt jemand. Ja, derjenige, der es gepredigt hat, hat es 30 Jahre gehalten, bevor er es gepredigt hat. So hat er gelebt. Wie sieht das Leben in dem Königreich der Himmel aus? Das heißt, im Königreich, das vom Himmel aus regiert wird. Welche Grundsätze herrschen dort? Wenn man diese Regierungserklärung liest, ist die Antwort klar ersichtlich. Der Charakter Gottes, der Charakter des Königs selbst ist das ethische Standard oder der Maßstab des Reiches. Eigenartig. Hier ist ein Königreich, wo der König selbst sich an die Grundsätze seines Reiches hält. Hast du jedenfalls davon erfahren? Denke an ein Landeshauptmann oder was sagt man hier, Minister, was sagt man hier so lange? Nein, für Ministerpräsident von den Vereinigten Staaten, der war ziemlich ein wilder Hund. Und einmal hat er gesagt, dass wenn man ihn wählt, würde er die Steuern nicht erhöhen während seiner Amtszeit. Und etwa ein Monat nach seiner Wiederwahl hat er schon einen Gesetzentwurf vorbereitet für eine Steuererhöhung. Und sein Assistent sagte, Speedy, er war sein Regierungssprecher, was werde ich den Leuten sagen? Gerade vor einem Monat hast du gesagt, dass du versprichst, die Steuer nicht zu erhöhen. Er sagt, sag ihnen, ich habe gelogen. Aber hier ist ein anderer Politiker. Hier ist einer, der lebt nach den Grundsätzen seines Reiches. Er verlangt nichts von seinen Untertanen, was er selbst nicht verkörpert. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen, und es fällt gleich auf, dass diese Predigt nicht weniger, sondern mehr als der alte Bund verlangt von uns. Matthäus 5, die Verse, die wir vorgelesen haben, beschreiben nicht den Charakter, nicht nur den Charakter des idealen Untertanen im Königreich. Diese Verse beschreiben den Herrn Jesus selbst, wie er ist, wie er gelebt hat. Glückselig lesen wir hier. Und Glückseligkeit bedarf eine gewisse Begriffserklärung. Der griechische Begriff meinte ursprünglich groß und wies auf äußerlichen Wohlstand. Im griechischen Ohr war glückselig das gleichbedeutende Wort für reich. Das Wort hatte wenig mit Moral zu tun. Die Götter, die griechischen Götter waren glückselig wegen ihrer Macht und ihrer Größe. Und sie verlangten hohe moralische Standard von anderen Leuten, aber sie setzten den gleichen Maßstab nicht an sich. Sie lebten in Ausschweifung. Sie nützten ihre Möglichkeiten aus. Und sie waren die Glückseligen. Aber die Heilige Schrift schüttelt die Glückseligkeit, in der Heiligen Schrift schüttelt die Glückseligkeit alle heidnische Vorstellungen von sich. Alle Vorstellungen von Wohlstand und Größe schüttelt sie ab. Moral gewinnt zentrale Bedeutung. Glückseligkeit ist nicht, was wir meinen mit Happiness. Glückseligkeit ist nicht ein Zustand abhängig von momentanen Umständen. Thomas Watson schrieb, er schrieb vor 200, 300 Jahren, weltlicher Genuss oder Happiness ist beflügelt. Wie ein Schwarm von Vögeln im Garten. Sie bleiben eine Weile. Aber wenn du ihnen näher trittst, fliegen sie weg. So ist Happiness. So ist das Glück. Mein Freund Gene Gibson hatte eine Katze namens Glück. Und der Grund, warum die Katze so getauft wurde, war gerade deswegen, wenn man die Katze nähern will, dann die Katze war immer davon. Immer davon. Aber wenn man die Katze ignoriert hat, dann kam sie und saß auf dem Schoß. Das Glück ist beflügelt. Und Jesus verkündigt hier das wahre Glück unmöglich auf verfluchtem Erdboden gedeihen kann. Wahre Glückseligkeit steht in Verbindung mit reinem Charakter, ist ein Begriff voller Himmelslicht. Hier begegnet uns ein ganz neuer Begriff, ein neues Glück, ein neuer Lebensstil, begründet auf einer neuen Gerechtigkeit, die vorzügliche Gerechtigkeit, besser als die übliche religiöse Frömmigkeit, hier verkörpert in Pharisäern und Schriftgelehrten. Hier ist Happiness, das in Anfechtung und Verfolgung gedeiht, das sich der Trübsal rühmt, das die Welt nicht nur erträgt, sondern auch überwindet, das sich auf seine Belohnung im Himmel freut. Hier ist wahres Glück. Und wenn Jesus sagt, glückselig, er redet nicht als Philosoph, er redet als König. Hier verkündigt der König seinen Rechtsspruch, seinen Urteilsspruch. Du liest in Matthäus hinein, etwa 5 Kapitel, und du liest glückselig, glückselig, glückselig. Wenn du aber am Ende angefangen hättest, und 5 Kapitel zurückgelesen hättest. Weißt du, was du gelesen hättest? 5 Kapitel zurück vom Ende? Wehe euch! Wehe euch! 8-mal. Hier sind 8 allgemeine Glückselig- oder Seligpreisungen und 8 Wehrufe am Ende. Und sie widerspiegeln sich. Du liest Matthäus 23, du meinst, du hast das Ganze irgendwo vorher gelesen und du hast recht. Denn Matthäus 23 sind die Wehrufe über Leute, die nicht leben nach diesen Prinzipien der Bergpredigt. Vergleiche einmal die beiden. Glückselig, die, und dann führt er 8 Kategorien von Leuten an. Glückselig, wieso? Denn Wir sind glückselig im Hinblick auf die Belohnung. Hier redet der König offiziell sein Urteilsspruch. Diese Leute sind zu gratulieren. Ich gratuliere die Armen im Geiste. Ich gratuliere die Trauernden. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihre ist das Reich der Himmel. Dass Glückseligkeit und Armut in einem Satz vorkommen, wie kann das sein? Beachte hier Armut in der Sphäre des Geistes. Die Rede hier ist nicht von körperlicher in erster Linie, sondern von geistlicher Armut. Einmal bei der Familienandacht haben wir geredet über die Bergpredigt. Und ich habe diese vorgelesen. Es war an dem Abend nach dem eröffnet seinen Mund und sprach, ich las diesen Vers, glückselig die Armen im Geiste. Und ein Bub hat den anderen mit dem Ellbogen gestoßen und er hat zurückgestoßen. Sie haben gelacht, ich sagte, was ist da los? Und er sagte, der Hans-Peter sagt, der Joshua hat mir gesagt, ich bin geistesarm. Glückselig die Armen im Geiste. Armut im Geist ist nicht das Gegenteil von Geistesreichtum. Wirklich. Viele Leute, die Schrift nicht kennen, verstehen diesen Vers so. Glückselig sozusagen die Babys, die sterben. Glückselig die Geistesbehinderten. Ich meine, irgendwie stimmt es doch, unwissend zu sein über gewisse Zusammenhänge in unserer Gesellschaft, das ist eine gewisse Glückseligkeit, nicht wahr? Aber das ist nicht, was hier gemeint ist. Die Armen, von einem Zeitwort, was heißt, sich zurückziehen, zusammenkauern, verkriechen. Das heißt Bettelarmut. Armut, dieses Wort, ist das Wort, das beschreibt den Bettler, mit seiner Hand vor seinem Gesicht, der in der Ecke kauert und sagt, Almosen, Almosen. Dieses Wort habe ich verstanden einmal mit etwa 180 Stundenkilometer, als ich mit Christoph, ein Freund von mir, über die Bergpredigt geredet habe. Übrigens, wenn ich die Bibel studiere, dann rede ich fast immer mit meinen Freunden über das, was ich lese. Das ist ein guter Hinweis für euch. Rede nicht nur über negative Dinge, rede über die Schrift. So, wir sind irgendwie in Tiefflug und wir reden über diesen griechischen Begriff. Und dann fragt der Christoph, Fred, hast du je gebettelt? Puh, das hat mich getroffen. Hast du je gebettelt? Sagte nein. Und ich zitterte innerlich irgendwie. Betteln. Auf andere Leute angewiesen, von ihrer Gunst abhängig. Furchtbar. Mein Stolz, mein Selbstrespekt, mein Ansehen, meine Selbstgenügsamkeit, alles nichts. Alles weg. Die Armen im Geiste, das sind Leute, die ihre Bettelarmut im Geiste wahrnehmen und zum Eigen machen. Armut im Geiste, die Armen im Geiste, das ist das Bewusstsein der geistlichen Lehre, das Überzeugtsein, dass in dem inneren Leben wir arm sind an allem, was Gott wohlgefällig ist. Es ist durchdrungen zu sein von der Überzeugung, dass ich auf mich selbst gestellt nicht vor Gott bestehen kann. Das ist Bettelarmut. Schuldhaftig und unwürdig vor einem heiligen Gott zu stehen, mit leeren Händen und mit keinem Anspruch auf die Gnade Gottes bin ich jetzt angewiesen. Ich habe keinen Anspruch auf irgendwas.
Ich traue mir nicht sagen, sei mir gerecht. Denn wenn Gott mir gerecht ist, wird er mich erlöschen, mein Leben erlöschen. Nein, das Beispiel in der Schrift von dem Pharisäer und dem Zöllner ist vielsagend. Der Pharisäer steht in der Öffentlichkeit und betet, ich danke dir, dass ich kein Ehebrecher und kein Dieb und kein Mörder und bin, dass ich nicht wie dieser Zöllner da hinten bin. Ich danke dir, Gott, so. Und der Zöllner traut sich nicht, seine Augen gen Himmel zu heben. Er schaut nur herunter und hat sich auf die Brust geschlagen. Er sagt, Gott, sei mir barmherzig, dem Sünder. Nicht einem Sünder, sondern dem Sünder. Bettelarmut. Denke an Naaman, der aussätzige Feldherr, der Syrer. Er kommt nach Israel, weil er hört, dass in Israel es einen Propheten gibt, der selbst Aussatz heilen kann. Geht natürlich zum Königspalast, aber der König meint es, er kommt vielleicht zum Angriff und sucht einen Anlass dazu. Ich bin kein Prophet, sagte er, schickt ihm den Gottesmann. Er kommt zu Propheten Elia. Und Elia würdigt seinen Besuch nicht einmal mit einem persönlichen Auftritt. Er schickt seinen Knecht an die Tür. Und stell dir vor, dieser große Feldherr, der mächtigste Mann in der ganzen diesem Weltteil, er muss reden mit einem Knecht, kann nicht einmal mit Propheten selbst reden. Und der Knecht bringt eine komische Botschaft. Du musst nur gehen zu diesem Jordanfluss und dich siebenmal hineintauchen und du wirst geheilt. Und er fällt her in seinem Stolz, in seiner militärischen Würde. Er kehrt in die Heimat. Sein kluger Leutnant oder Diener sagt ihm, mein Herr, wenn er dich um Großes gebeten hätte, hättest du es getan? Ja, natürlich, ich habe so viele Wechselkleider hier, ich weiß nicht was mit dem ganzen Zeug. Und der Wagen ist so erschwert von dem Silber und Gold. Ich habe genug, ich hätte reichlich bezahlt. Ja, Herr, er hat dich aber nicht um Großes gebeten, sondern um Geringes. Und du sitzt auf deinem großen Hengst und du bist stolz. Dein Stolz ist intakt. Aber du bist noch aussätzig. Haben wir nicht Flüsse genug? Wir haben große und namhafte Flüsse, dass ich mich taufen lassen muss in diesem evangelikalen Dreckloch. Jordanfluss. Wir haben nennenswerte Flüsse in Damaskus. Nein, der große Mann wird herabsteigen von seiner Porsche und in den Fluss hinein und einmal, zweimal, das war noch schwieriger. Huh? Das dritte Mal, was hat er gedacht? Das vierte Mal, das fünfte Mal, mir wird so blöd. Das sechste Mal und das siebte Mal und ihm wurde geheilt. Überlegt das, liebe Leute, was Gott uns sagen will. Armut im Geiste, das, liebe Geschwister, ist der Eingang in das Reich Gottes. Das sind die Anfänge von echter Buße. Gott sagt, ich wohne in einer hohen, in erhabenen Platz. Wer ist das Haus, was du für mich bauen könntest? Und wo ist der Ort, wo ich mich ausruhen würde. Meine Hände haben alles gemacht, das ganze Weltall. Ich bewohne den höchsten Himmel. Und ich neige mich herab zu dem Demütigen, zu dem mit zerschlagenem Geist und gebeugtem Geist, der zittert, der bebt vor meinem Wort. Denke an eine andere Stelle in Jesaja 57, Vers 15. Ja, das habe ich so mehr oder weniger zusammen vermischt mit 66, 1 und 2. Der zerschlagene und gebeugte Geist ist, um zu beleben, den Geist der Gebeugten, um zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Diejenigen, die zu Gott mit gebeugtem Geist kommen, werden nicht mit zerschlagenem Herzen seine Gegenwart verlassen. Er wird sie beleben. Das griechische Wort ist das gleiche von Matthäus Kapitel 11. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ihr werdet Ruhe finden. Das Wort Ruhe ist das gleiche griechische Wort wie in der Septuaginta hier, das Wort beleben. Ich erinnere mich an das Gebet eines Bruders beim Brotbrechen. Ach Gott, wir sind so wertlos. Das war einer der vielleicht drei Anlässe in meinem ganzen Leben, wo ich aufgestanden bin und einen Bruder beim Brotbrechen korrigiert habe. Dreimal in 20 Jahren, das ist etwa richtig. Tu es nicht häufiger als das. Wir sind nicht wertlos, Freunde. Das Preisetikett an deinem Leben ist das Blut Jesu Christi, das Wertvollste, was es in diesem Universum gibt. Du bist nicht wertlos. Aber überwältigt von der Größe Gottes gewinnen wir die rechte Perspektive über unser Leben. Geistlicher Stolz ist ausgeschlossen. Die Armen im Geiste, sie kennen einen Reichtum, sie haben einen Reichtum in Christus geschenkt. Sie sind Ohnmächtige und Hilflosen, die von Gottes Allmacht aufgefangen werden. Weißt du, was Geistesarmut ist oder Armut im Geiste, soll ich es lieber sagen? Es heißt, dass ich bereit bin, ein Empfänger zu sein. Was habe ich, was ich nicht empfangen habe? Ist dir geholfen, bist du beeindruckt von irgendeiner Predigt von mir, dann ist meine Antwort, was bin ich, was habe ich, was ich nicht empfangen habe. Das ist der Ausgangspunkt. Armut im Geist ist der einzige Weg ins Reich Gottes und die einzige richtige Haltung für den Jünger Jesu. Aber warum sind die Armen im Geiste glückselig? Wir lesen hier, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die Verheißung ist nicht Himmel selbst, die Sphäre der Himmel, der Herrlichkeit oben. Es steht nicht hier, denn ihrer ist der Himmel. Nein, sondern ihrer ist das Reich der Himmel. Hier die Erde unter der Herrschaft der Himmel. Eines Tages wird man das sichtbar sehen. Die Regierung über diese Erde wird die vom Himmel her erfolgt. Gott regiert irgendwie auf seine souveräne Art und Weise jetzt vom Himmel. Aber eines Tages wird das Königreich kommen und dann wird man den Willen Gottes tun auf Erden, wie er getan wird im Himmel. Wie Nathanael einmal sagte, du bist der Sohn Gottes, der König Israels, zu Jesus. Der König erwiderte, du wirst Größeres sehen als dies. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Liebe Geschwister, eines Tages werden wir sehen, was unsichtbar läuft jetzt, irgendwie jetzt. Wir werden sehen Engel hinauf emporsteigen zu einem Thron. Und wir werden sehen Engel hinniederfahren auf diese Erde mit ihren Aufträgen. Wir werden sehen einen Thron sichtbar über dieser Erde. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihnen gehört dieses Reich, der Himmel. Die Juden erwarteten den Sieger. Und ihre Erwartungen von dem Sieger werden auf den Kopf gestellt. Die Armen im Geiste gehören dem System des Königs an. Ein Königreich, in dem Selbstgenügsamkeit keine Tugend ist. Ein Königreich, wo Eigenwille ein Laster ist. Dort ist Demut wahre Größe und Armut des Geistes war großes Reichtum. Dadurch, dass wir unser eigenes Reich aufgeben, Geschwister, empfangen wir seines. Und das ist wahre Glückseligkeit. Wie viel Zeit haben wir? 25 Minuten. Hast du die Stunde, wie viele Minuten hat eine Stunde hier in Deutschland? Ah ja. Ja, dann sage ich etwas zu der Struktur. Und ihr könnt darüber nachdenken für morgen, okay? Es gibt 9 Seligpreisungen. 8 davon sind allgemeine Aussprüche unseres Herrn über Leute mit gewissen, über Leute in allgemeinen, dritte Person. Glückselig die Armen im Geiste, glückselig die Trauernden, die Sanftmütigen. Und eine Seligpreisung betrifft seine Jünger. Er sagt, glückselig seid ihr. 7 von diesen Seligpreisungen betreffen den Charakter des Gläubigen. Und 2, was passiert zu einem Menschen in dieser furchtbaren Welt, dessen Leben so gekennzeichnet ist? Er wird verfolgt. Was sagte Paulus? Die Gottseligen werden verfolgt. Das verspreche ich dir, Timotheus. Wenn du so lebst, wenn du so bist, wenn dein Leben gekennzeichnet wird von diesen 7 Eigenschaften, dann wirst du verfolgt. Aber wie gesagt, die Seligpreisungen, 8 von denen, sind allgemeine Aussprüche. Glückselig die, in dritter Person. 8. Und sie sind etwa 2 Quartette, 2 Führergruppen. Die erste Quartett hat in erster Linie mit meiner Haltung Gott gegenüber zu tun und hat Gerechtigkeit in den Vordergrund. Das zweite Quartett hat mit meiner Haltung meinen Mitmenschen in dieser Welt zu tun. Und hier wiegt nicht so sehr die Gerechtigkeit, sondern die Liebe vor. Und das ist interessant. Die erste 4, es hat zu tun in erster Linie mit meinem Leben vor Gott. Und die zweite Vierergruppe, das zweite Quartett, mit meinem Leben in dieser Welt. Und morgen Abend werden wir sehen, dass es eine logische Reihenfolge gibt. Armut im Geist führt zu Trauern über die Armut im Geist und über andere Dinge. Diese Haltung führt zu Sanftmut vor Gott in erster Linie. Und zu einem Hunger und einen Durst nach Gerechtigkeit. Diese Entwicklung werden wir verfolgen. Aber dieses erste Quartett ist widerspiegelt im zweiten, in nicht identische Zwillinge sozusagen. Die Armen im Geiste, das ist die beste Grundlage, die ich weiß, echte Armut im Geist, Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber zu üben, oder? Wenn du deine Geistesarmut erkannt hast, sagt Paulus zu Titus, ihr wart auch so, ihr könnt lernen, barmherzig umzugehen mit anderen Menschen, mit ihren Schwächen und Fehlern. Die Trauernden, das reine Herz. Die Sanftmütigen, Freunde, sie sind die beste Friedensstifter, die ich kenne. Die Sanftmütigen. Wenn du sanftmütig bist in deiner Beziehung mit Gott, ist das die beste Ausgangsbasis, Friedensstifter unter Menschen zu spielen. Wenn du hungrig bist und dürstig bist nach Gerechtigkeit, und wirklich hungrig und dürstig, dann wirst du bereit sein, wenn es darauf ankommt, um der Gerechtigkeit willen verfolgt zu werden. Seht hier, das ist nur für die, weißt du, diese ausgeflippte Bibelstudenten, die anderen können die Ohren jetzt zumachen. Beachte hier die rhetorische Struktur. Diese 8 Seligpreisungen beginnen mit der Verheißung des Reiches Gottes, so beginnt das, und so endet es mit der Verheißung des Reiches Gottes. Das sondert diese 8 Seligpreisungen ab von der letzten. Okay, macht sie eine gesonderte Gruppe. Es ist alles an dritte Personen gesprochen und die neunte Seligpreisung in zweite Person. Beachte aber auch dieser Kehrreim, die Gerechtigkeit, und wie dieser Kehrreim uns zeigt, wie die Struktur zu finden ist. Das ist eine ganz kurze Lektion in rhetorischer Kritik. Aber so sind sie geordnet. Morgen werden wir sehen, wieso das praktisch sein kann. 9 Seligpreisungen. Wir haben eine gemacht. Vielleicht machen wir die zweite jetzt. Dann, denn ich möchte morgen Abend ziemlich ausführlich über Sanftmut reden. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Trauern zunächst über Sünde im eigenen Leben. Wie Paulus schreibt an die Korinther, dass es eine Reue gibt, eine nicht zu bereuende Buße zum Heil. Wenn ein Mensch konfrontiert ist mit der Heiligkeit Gottes und sieht auf einmal, wo er steht und wie sündhaftig er ist, dass er arm ist im Geiste, auf Gott angewiesen, dass er vor Gott nicht bestehen kann, ist die logische und geistliche Folge das Trauern über die Sünde im eigenen Leben. Ich glaube, das ist ein Grund, warum Jesus uns warnt in dem Gleichnis der vier Ackerböden, dass wenn einer das Wort des Evangeliums aufnimmt mit Freude, pass auf, da ist etwas schief. Er hat keine Wurzel. Menschen, die schnell glücklich sind, wenn sie das Evangelium hören, ich hege große Skepsis über ihre Bekehrung. Das Evangelium sollte Reue, sollte Trauern vielmehr verursachen als Freude, zumindest am Anfang. Trauern In einer Welt, die meinen Heiland, die meinen geliebten König nicht anerkennt. Trauern in einer Welt, wo Gerechtigkeit eine Illusion ist, ein Wahlspruch und nicht mehr. Trauern in einer Welt, wo ein Viertel der Menschheit unterernährt ist. Trauern in einer Welt mit 1 Million Kinder Prostituierte. Trauern in einer Welt, wo die Hälfte der Welt das Evangelium auf eine für sie verständliche Basis noch nicht gehört hat. Trauern in Österreich zu leben. Weißt du, was der unsicherste, gefährlichste Ort in Österreich ist? Es ist nicht der Bahnhof. Es ist der Mutterleib. Der Mutterleib ist der gefährlichste Ort in Österreich. Es ist gefährlicher als Rasen auf der Autobahn. Seitdem, dass du ein Geistesfahrer bist, ist wahrscheinlich gefährlicher. Aber trauern über diese Dinge. Unser Hang ist, uns einzurichten in diese Welt. Uns zur Zeit und Geld und Energie über Gebühr zu investieren in der Verschönerung der eigenen Existenz. So viel Zeit, so viel Geld verpulvert. Wie können wir Witze über Ehescheidung, Korruption, Brutalität machen? Wir lachen, wir sollten lieber weinen. Trauern über eine Gemeinde, die irgendwie ähnelt verarmter Adel. Wir haben so eine hohe Berufung. Armut. Menschen kommen sich reich vor, sie sind arm und blind und nackt vielerorts. Wo Gemeindezucht eine Seltenheit geworden ist, nicht weil Sünde weniger geworden ist, sondern weil Gemeindezucht vielerorts unbekannt oder verpönt ist. Trauern über eine Gemeinde, die sich von geistlichen Angebern und Tricks begeistern lässt. Leute, das ist ein Grund, uns zu demütigen und nicht zu sagen, sie, sondern wir gehören zu dieser Gemeinde Christi, die sich von allen möglichen Angebern begeistern lässt. Die Leute, die am meisten, die größte Anzahl der Christen an sich ziehen jetzt, haben nichts anzubieten als Tricks. Eine Gemeinde, die vielerorts reich zu sein meint, aber in Wirklichkeit, sie ist die elende und jämmerliche, sie ist blind. Sie ist ein Zerrbild der Wirklichkeit. Unsere Reaktion? Richten vielleicht. Oh, wie schnell ist man beim Richten. Aber wir werden sehen in Matthäus Kapitel 7, richtet nicht. Richtet nicht. Wenn du nicht selbst Gericht geübt hast, nicht die Gemeinde sie in dritter Person, nein, wir, Gott, sind dein Volk. Und dein Volk hat wieder dich gesündigt und das getan, was in deinen Augen Sünde ist. Nein, zuerst trauern, nicht richten. Beginne nicht mit Richten, beginne mit Trauer. Ich erinnere mich an meine Reise nach Kalifornien 1986. Ich kam dahin und Die Brüder haben mir ein bisschen erzählt, was so läuft in der Gegend in Kalifornien, in den Versammlungen. Und die ganze erste Nacht, obwohl ich glaube, an dem Tag etwa 1000 Kilometer gefahren war, nein, das stimmt nicht. Ich war dieses Mal unterwegs mit dem Flugzeug. War aber reisemüde und war sehr, sehr müde. Aber eine ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Und nur die Gemeindesituation im Norden Kaliforniens war vor mir. Kennst du das? Weißt du, was es heißt, zu trauern? Warum sind die Trauernden glückselig? Denn sie werden getröstet werden. Wenn du traurig bist über deinen eigenen geistigen Zustand, wenn du traurig bist darüber, dann glückselig bist du. Gehst du dem Herrn Jesus hin mit deiner Sünde und Schuld und nenne deine Sünde mit Namen, verniedliche es nicht, sie nicht. Sage nicht, na ja, ich bin halt schwach und ich habe einen Fehler gemacht. Nein, nenne deine Sünde mit Namen, wie diese Übertretung heißt. Verschöne sie nicht. Bekenne sie. Nenne sie, was Gott sie nennt, und distanziere dich von dieser Sünde innerlich. Glückselig bist du, du wirst getröstet. Gottes Wort verspricht dir, wenn ihr die Sünde bekennt, dann Gott ist gerecht, die Sünde zu vergeben und dich zu reinigen von aller Sünde. Glückselig, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Ist das nicht, was wir lesen in Daniel Kapitel 9? Ein großer Gottesmann macht sich eins mit einem Volk, mit Gottes Volk, obwohl er viele von ihm zitierten Sünden nie begangen hat. Er machte sich mit den Sünden seines Volkes eins. Er trauerte vor Gott über ihren geistlichen Zustand und bekam die Belohnung, diese wunderbare Vision von den 70 Wochen oder Jahrwochen, die über das jüdische Volk ergehen sollten, bis zur Salbung eines Allerheiligsten, bis zur Versiegelung von Propheten und Gesicht. Er sah einen Überblick über die Zukunft seines Volkes. Glückselig die Trauernden, sie werden getröstet. Ich glaube, wir werden dort aufhören heute Abend.